Herzlichen Dank, Bobby Mertok, auch für dieses Lied. Heute Abend möchten wir etwas sagen über diese wiederkommende Herr, aber wir möchten es im Zusammenhang mit einem besonderen Kapitel der Bibel betrachten heute Abend. Wenn ihr die Bibel dabei habt, möchte ich bitten, dass ihr Matthäus 25 jetzt aufschlagt, die ersten paar Verse hier, wo wir etwas lesen über die Wiederkunft Jesu Christi. Wenn ich jetzt so meine Botschaft einen Titel geben würde, würde ich einfach Krise nennen, nicht wahr? Wir stecken heute in viele Krisen. Wenn wir Worte aussuchen würden, die unsere heutige Zeit beschreiben, würden wir solche Worte gebrauchen müssen. Krise, erste Wort, nicht wahr? Unglück, Unzufriedenheit, Unsicherheit, Ungewissheit. Das sind diese Worte plagen die Menschen unserer Zeit. Wir brauchen nur unser Radio oder Fernsehgeräte anzuschalten oder unsere Zeitung zu lesen, um dieses zu erfahren. Nur vorgestern habe ich einen Bericht gelesen in einer Zeitung, was eigentlich sehr bekannt ist drüben in Amerika. Und Folgendes wurde dort beschrieben. 1000 Menschen jeden Tag versuchen, Selbstmord zu begehen. Und es gelingt. 10.000 haben es versucht zu tun und kommen davon weg, ohne zu sterben. In anderen Worten, jeden Tag in dieser Welt versuchen 11.000 Menschen ihr Leben zu nehmen, weil sie unzufrieden sind. Weil sie nicht wissen, weshalb sie da sind und ob sie noch weiterleben wollen. Und dann las ich weiter, dass ungefähr 203.000 Menschen täglich sterben. Wir leben in einer Zeit, wo es nicht weniger wird. Nur vor 2 Jahren war es noch 120.000 Menschen, die täglich sterben. 2 Jahre später jetzt ist es schon 203.000 Menschen, die täglich sterben. Jeder von uns muss einmal damit rechnen, dass wir sterben müssen. Und die Bibel sagt, danach das Gericht. Aber wenn wir noch leben, haben wir eine Gelegenheit, unser Leben in Ordnung mit Gott zu bringen, sodass wir keine Angst vor Sterben haben müssen. Die Bibel sagt uns sogar, dass wir nicht sterben als Gotteskinder. Wir schlafen ein, wahr, für eine kurze Zeit. Bis zu einer gewissen Zeit, wo Jesus Christus zurückkommt, um diejenigen, die an ihn geglaubt haben, nach Hause zu rufen. Dann stehen diejenigen, die schlafen, auf und gehen Jesus Christus entgegen. Sie sind entrückt von dieser Welt und weggenommen aus dieser Welt. Und es ist wunderbar, dass wir diese Hoffnung haben können, als Gotteskinder. Aber wenn du da bist heute Abend und nie zu diesem Entschluss gekommen bist in deinem Leben, wo du gesagt hast, hey Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, dass ich verloren bin, dass ich keine Hoffnung ohne dir habe, dann bist du immer noch verloren und musst dieses Gericht entgegengehen. Und die Bibel sagt, dass du sogar tot in der Sünde bist. Jetzt in dieser Zeit. Du bist geistig gesehen tot. Und du musst eine Wiedergeburt erleben. Eine geistige Geburt musst du jetzt erleben in deinem Leben, um ewiges Leben haben zu können. Wir stecken jetzt in dieser Zeit der Krise. Und wenn ich jetzt nur ein paar Zeitungsinserate lesen könnte, ich habe eine ganze Menge von den letzten paar Tagen, die ich aus einer Zeitung eigentlich die Süddeutsche Zeitung ausgeschnitten habe, zu sehen, worüber ich rede. Dass ihr sehen könnt auch, dass wir in dieser Krisezeit leben. Das Dumme dabei ist Folgendes. Wir merken nicht mehr, in welcher Zeit wir leben. Zum Beispiel, so als die Astronauten so nach dem Mond zum ersten Mal geflogen sind, da hat jede Person in dieser Welt, der ein Fernsehapparat hatte und Gelegenheit dazu gehabt hatte, das angeschaut. Hat es mitgefolgt. Es war wunderbar zu sehen, wie diese Stelle so im Fuß zum ersten Mal auf den Mond gemacht haben. Das haben wir persönlich gesehen. Aber was ist geschehen jetzt, das letzte Mal, dass es geschehen ist? Nur ein ganz, ganz wenig Menschen. Die Leute sagen sogar, dass ungefähr 7% von allen Menschen, die Fernsehen gehabt haben, haben das angeschaut. Vorher war es praktisch 100% von allen Menschen, die Fernsehen gehabt haben, die haben das angeschaut. Und wisst ihr, weil wir so in einer Krisenzeit leben, merken wir nicht mehr, was in unseren Zeitungen geschrieben steht. Es geht an uns, als ob wir das uns überhaupt nicht bedeutet. Wir leben einfach in dieser Zeit jetzt, der Krise. Der Revolutionär geht in die Wüste, lesen wir hier. London warnt vor Rezession im Welthandel. Ölkrise, Blut oder Blackout. Benzin, Heizöl, Karussell. Arbeitnehmer werden unruhig. Zwei Raubüberfälle in einer Nacht. Sorge um Arbeitsplätze. Washington über sowjetische Rüstung beunruhigt. Seit der letzten Konferenz drei Kriege. Unruhen im Lebanon weiten sich aus. 8 Vorposten gefallen in Kambodscha. Bürgermeister führt die schwarze Hand. Israelische Luftangriffe auf Syrien. In der Zelle sitzt ein Verbindungsmann. So die Geschichte von Patricia Hearst, so in Amerika jetzt. Und hier lesen wir, Rechtsausschuss droht Nixon mit Strafe. Erbitterung und Trauer in Israel. Machtverschiebung in Libanon. Fingerabdrücke überführen den Leichenschänder. Bischof und 6 Missionare aus Mokambik vertrieben. Streik gegen die Inflation und die Regierung. Vietcong erobern Saigoner Stützpunkt. Das sind alle so Inserate, die in den letzten paar Tagen in unseren Zeitungen zu finden gewesen sind. Wir leben jetzt in dieser Zeit. Heute, 1974. Und es ist wichtig, dass wir es erkennen. Weshalb? Um dass wir sehen, wo wir sind in Bezug auf den Plan Gottes. Wir lesen hier jetzt, wir kommen jetzt hier zu Gottes Wort und wir lesen von einer anderen Krise, einer Ölkrise. Ich war zweimal in Gottes Wort sogar, wird von einer Ölkrise so geschrieben. Und in Matthäus 25 haben wir eine hier und ich möchte ein paar Worte davon sagen heute Abend. Und das auf unsere Zeit jetzt vergleichen, in dem wir uns befinden heute Abend. Hier lesen wir. Dann wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen. In Israel war es so eine Sache damals, vor ein paar Jahren, dass dass eine Braut so etliche andere Jungfrauen mit sich genommen hatte, um dem Bräutigam entgegenzugehen. Und es wird beschildert hier in diesem Kapitel, und dieses Vergleich wird gebraucht, um zu zeigen, dass es etliche törichte Jungfrauen geben könnte und etliche kluge. Und wir wollen es jetzt hier lesen. Aber 5 unter ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Die klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Und jetzt, wenn wir von Öl lesen, ist es wichtig, dass wir etwas hier betonen. Immer wieder in Gottes Wort, wenn von Öl die Rede ist, spricht es von dem Heiligen Geist. Öl betont oder gibt die Betonung vom Heiligen Geist in Gottes Wort. Und wenn wir jetzt es in dieser Weise anschauen, dann sehen wir etwas anderes. Ganz, ganz Wichtiges für uns. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Habt ihr gemerkt? Sie waren so Scheinchristen, nicht wahr? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschen von außen keinen Vergleich sehen können, keinen Unterschied sehen können, meine ich, zwischen diesen törichten und klugen Jungfrauen. Einziger Unterschied war, dass in den Gefäßen von den törichten Jungfrauen gab es kein Öl. Aber von den Klugen haben wir Öl finden können, nicht wahr? Die haben Öl mit sich genommen. Ein großer Unterschied. Heutzutage sehen wir diese Trennung durch die Gemeinde in dieser Welt. Es gibt Menschen, die kirchlich sind, die christlich erzogen sind, die sogar getauft sind und konfirmiert sind, aber trotzdem nicht im richtigen Sinne Christen sind oder wiedergeboren sind. Die sind zwar christlich, aber sind nicht Christen, weil sie haben noch nicht den Heiligen Geist empfangen, indem sie Jesus Christus als Heiligen aufgenommen haben in ihrem Herzen. Die sind bezeichnet hier in Gottes Wort als törichten Jungfrauen. Die sind töricht, weil sie noch nicht zu diesem Zeitpunkt gekommen sind in ihrem Leben, wo sie Jesus als Heiligen aufgenommen haben. Und ich möchte sagen, das ist das Traurigste, was man sehen kann in einer Kirche. Und es gibt Menschen sogar am Vorstand. Es gibt Menschen, die im Chor singen. Menschen, die dienen in der Gemeinde und trotzdem nicht gläubig sind. Sonntagsschulflehrer gibt es, die nicht gläubig sind, weil sie noch nicht so weit gekommen sind, wo sie erkannt haben, dass sie Sünder sind, dass sie persönlich verloren sind, ohne Jesus Christus. Sie haben kein Öl. Es fehlt in ihren Gefäßen. Obwohl sie das alles mitgemacht haben, das ist das Traurigste, was es je geben könnte. Eine Person, der gemeint hat, dass er gläubig ist, weil er kirchlich ist. Aber die Bibel sagt, dass er verloren ist. Und davon haben wir auch gesungen. Oh, es ist eine traurige Sache, wenn man das anschaut, dass man so in die Irre geführt wird, sein könnte. Und ich glaube nicht, dass es so sein sollte in den Kirchen. Deshalb sind die Kirchen nicht da. Die Kirchen sind da, um uns zu Jesus zu zeigen. Und es ist wichtig, dass wir das immer wieder hören. Und dann dürfen wir unsere Entscheidung für Christus treffen. Das Wesentliche, das wichtigste Entscheidung, die wir je treffen werden, ist, was wir mit Jesus Christus tun in unserem persönlichen Leben. Ob wir ihn als persönlichen Heiland aufnehmen oder nicht. Das andere in dieser Welt ist nebensächlich. Populär zu sein, das ist nebensächlich. Reich zu sein, das ist nebensächlich. Ob wir ein gutes Haus bekommen oder einen guten Gehalt bekommen, das ist alles nebensächlich. Das sind Dinge, die nur für Zeit wichtig sind, nicht für Ewigkeit. Und diese Entscheidung aber ist die einzige Entscheidung, was eine ewige Entscheidung betrifft. Und wenn wir diese Entscheidung für Christus nicht treffen, kann ich es nur wieder betonen, wir sind für die ganze Ewigkeit verloren. Und es ist wichtig, dass wir bald diese Entscheidung für Christus treffen, weil die Zeit läuft vorbei. Es könnte auch sogar sein, dass Jesus Christus heute Abend zurückkommt. Und dann wird es zu spät sein, wir werden hier sehen. In diesem Abschnitt. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Seht ihr, die haben nicht nur Öl in ihren Lampen. Und das ist das, was viele kirchliche Menschen haben. An sich sind sie gute Menschen. Die sind Scheinchristen, wenn ich es so ausdrücken kann. Sie haben so ein Form Christentum an sich. Wenn man sie anschaut, würde man meinen, dass sie wirklich Christen sind, weil sie viel Gutes getan haben. Viele geben den Armen viel Geld. Viele sind sehr behilflich sein. Das in sich ist ganz gut. Aber vor Gott gehört es nicht. Das Einzige, was Gott ansieht, ist, ob wir Öl haben oder nicht. Weil Jesus Christus sein Leben gegeben hat. Für uns persönlich, dass wir ewiges Leben haben können. Und wenn wir das nicht in Anspruch nehmen, dann beleidigen wir Gott mit unserem Dasein. Oh, es ist wichtig, dass wir das anerkennen, dass wir das so merken endlich, dass wir eine persönliche Entscheidung für Christus treffen müssen, sonst sind wir verloren. Scheinchristen. Aber diese anderen, die haben Öl in ihren Gefäßen, sie waren auch Christen. Seht ihr? Aber nicht törichte Christen, sie waren kluge Christen. Dann lesen wir weiter aber etwas von dieser gesamten Gruppe jetzt. Törichte und klugen Christen. Da nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Und wenn ich ein Bild sehen möchte von der Gemeinde Jesu Christi heute, das ist es. Auch diejenigen, die Öl in sich haben. Auch diejenigen, die schon gläubig sind. Heute durch unser Land Zu 99% sind diese jungen Menschen verloren. Sie gehen in die Hölle hinein, wir denken nicht daran. Was tun wir dagegen als Christen? Kommen wir schön zu unseren Bibelstunden, lernen etwas von der Bibel und wir möchten etwas einnehmen für uns selbst. Aber es ist uns egal, dass die ganze Welt zur Hölle geht ohne Jesus Christus. Wenn wir nicht lernen, eines Tages diese Botschaft weiter zu sagen, werden wir durch unser ganzes Leben gehen und zwar leer. Wir werden keine Freude am Christentum haben, bis wir lernen, was es bedeutet, andere Menschen zu Christus zu führen. Deshalb sind wir da. Wenn Jesus Christus es irgendwie anders haben wollte, dann hätte er uns sofort genommen, als wir zum Glauben gekommen wären. Aber er hat uns zurückgelassen in diese Welt als Botschafter an Christi Stadt, um Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus zu bringen. Oh, dass wir das einmal kapieren würden, weshalb wir überhaupt hier sind als Gottes Kinder. Aus irgendeinem anderen Grund sind wir da, auch nur um Menschen zu Jesus zu führen. Botschafter an Christi Stadt. Wie soll das aussehen? In unser Geschäft. Das erste, weshalb wir, der einzige Grund, weshalb wir unser Geschäft führen sollen, ist, dass wir ein Zeugnis für Jesus Christus weitergeben können. Zu all unseren Mitarbeitern, zu allen, die angestellt sind in unserem Geschäft. Und dann sollen wir versuchen, Geld zusammenzubringen, dass wir andere Missionare überhaupt durch die Welt unterstützen können, um diese Botschaft weiterzusagen. Es gibt keinen anderen Grund, weshalb wir da sind. Aber wir sehen das oft nicht so. Weshalb sollen wir so keine Evangelisation haben? Nur um ein paar schöne Lieder zu hören? Oder ein paar Mal das Wort Gottes zu hören? Überhaupt nicht. Wir sollen so besorgt sein in so keine Evangelisation, dass wir nicht schlafen können, wegen unserer Nachbarn, die in die Hölle gehen. Und wir sollen dorthin gehen und sie betteln, zu kommen, weil sie verloren gehen sonst. Und die Bibel sagt, dass wir dafür verantwortlich sind. In Ezekiel lesen wir etwas ganz, ganz Hartes. Ezekiel 33, und ich möchte es heute Abend hier vorlesen. Und was ich hier heute Abend sage, sage ich mich selbst. Nur, dass Sie nicht meinen, dass ich hier irgendetwas runterpredige, nur an Ihnen als Menschen. Ich predige ebenso zu mir selbst, weil Gottes Wort mich so berührt, wenn ich das sehe. Wir haben eine Verantwortung, diese verlorene Welt gegenüber. Und es wäre besser, wenn wir es erkennen, bevor es ewig zu spät ist, weil Jesus Christus auch heute Abend zurückkommen könnte. Wir lesen hier in diesem Abschnitt, wenn das Herrwort geschah zu mir, du Menschenkind, rede zu den Söhnen deines Volkes und sprich zu ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land bringe und das Volk des Landes nimmt einen Mann aus seiner Mitte und macht ihn zu seinem Wächter, und er sieht das Schwert kommen über das Land und bläst die Posaune und warnt das Volk, wer nun den Hall der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen, und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinen Kopf kommen. Denn er hat den Hall der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen. Darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davon bringen. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht die Posaune bläst, und sein Volk nicht warnt, und das Schwert kommt und nimmt einen von ihnen weg, so wird der wohl um seine Sünde willen weggenommen, aber sein Blut will ich von der Hand des Wächters fordern. Und dann redet er jetzt zu uns. Der nimmt das jetzt als Beispiel hier. An den Kindern Israel hat er so jetzt geredet. Jetzt redet er zu uns, auf die Gemeinde. Und nun, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über die Menschen dieser Welt. Wenn du etwas aus meinem Munde hörst, sollst du sie in meinem Namen warnen. Wenn ich nun zu den Gottlosen sage, du Gottlose musst der Tote sterben, und du sagst ihm das nicht, um den Gottlosen vor seinen Wegen zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seine Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fördern. Und so wird das aussehen eines Tages, wenn wir dort vor Gott gehen. Wir werden zwar gerettet als Gottes Kinder, wenn wir den Heiligen Geist haben, aber eines Tages, sagt uns Gottes Wort, wird jede Person aufstehen von den Toten, ob er lebendig ist oder tot, wird er zu diesem großen weißen Thron Gottes kommen. Und da wird er unter dem Gericht Gottes stehen. Und Jesus selbst wird diese Menschen richten. Und da werden zwei Bücher aufgemacht, zwei verschiedene Gruppen von Büchern aufgemacht. Diejenigen, die nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen, die werden vor diesem großen weißen Thron stehen müssen. Und andere Bücher werden aufgemacht werden, lesen wir in der Buch, Offenbarung. Und dort wird man gerichtet aus diesen Büchern. Was man getan hat, man muss für seine eigene Sünde zahlen. Und dann wird diese Person, dein Nachbar, dort stehen und du wirst auch dabei sein. Das sagt uns Gottes Wort. Du wirst dort sein mit Jesus Christus, um die Menschen zu richten. Und dein Nachbar wird dort vor diesem Thron knien, weil die Bibel sagt, dass alle Menschen vor Gott knien werden. Und eines Tages, ob es Spotter gibt, ob es Atheisten gibt, die werden Gott anschauen und sie werden merken, dass es Gott ist. Und da wird es aber zu spät sein. Und dann auf einmal werden diese Menschen, deine Nachbarn, dich anschauen und sagen, du hast mich diese Botschaft nie gesagt. Und ich möchte dir was sagen, das möchte ich nicht erleben in meinem Leben. Dass mein Nachbar mich anschaut in diesem Augenblick vor dem Heiligen Gott und sagt, du hast mir diese Botschaft nicht gesagt. Aber die Bibel sagt, dass das geschehen wird. Und sein Blut wird von deinen Händen gefördert. So wichtig ist diese Botschaft. Dass wir nicht mehr schlafen als die Gemeinde Jesu Christi. Oh, dass wir aufwecken würden und merken, was für eine Stunde wir leben. Dass die Zeit fast vorbei ist. Wir lesen hier, zur Mitternacht aber war ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus ihm entgegen. Und ich bin der Überzeugung und ich kriege diese Überzeugung, je mehr ich Gottes Wort lese, dass wir nur 2 Minuten vor Mitternacht sind heute Abend. Die Zeit ist so weit vorangegangen, dass Jesus Christus zu irgendeinem Moment zurückkommen könnte, auch heute Abend. Es gibt keine einzige Sache, was noch in Erfüllung kommen muss, bevor Jesus Christus zurückkommen könnte. Habt ihr das gewusst? Alles ist schon bereit. Bist du aber bereit, wenn er heute Abend zurückkommen würde? Ich möchte jetzt ganz kurz ein paar Zeichen hervorheben, die sehr, sehr klar das zeigen, was ich sagen werde heute Abend, was ich schon gesagt habe. Nehmen wir nur das Hauptzeichen Israel. Israel sollte eine Nation sein in der letzten Zeit. Wir lesen davon in Matthäus 24, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis, wenn sein Zweig jetzt treibt und die Blätter kommen, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass es nahe vor der Tür ist. Und davon ist die Rede vom zweiten Kommen des Herrn. Nicht diese ersten Kommen, wo wir als Gotteskinder entrückt werden, aber den Kommen, wo er zur Erde kommt, als König, um diese Erde zu regieren. Diesen Kommen ist wovon es redet hier in Matthäus 24. Wenn Israel wieder eine Nation wird, wann ist das geschehen? 1948, nicht wahr? Dann spricht es in Gottes Wort, dass Jerusalem wieder eine Stadt wird, dass es nicht mehr getrennt wird, dass es den Juden gehören wird. Wann ist das geschehen? 1967, vor unseren Augen. Dann hören wir in Gottes Wort, dass so eine große Macht von Norden, wir lesen sogar in Hesekiel etwas davon wieder, Hesekiel 38, dass eine große Macht von Norden so runtermarschieren wird auf Israel, um es zu übernehmen. Und es wird hier sogar Namen gegeben von diesen Menschen in diese Gruppen von Menschen, die gegen Israel marschieren werden. Und wir wollen nur ein paar von diesen Namen betrachten heute Abend. Hesekiel 38, Vers 2. Du Menschenkind, richte deine Augen auf Gott. Und im Lande Magog ist, der im Lande Magog ist, und der Fürst von Rosh, Meshech und Tubal und Weissage gegen ihn. Jetzt möchte ich nur 2 von diesen nehmen, die anderen sind nicht solche wichtige Namen. Aber Meshech in der hebräischen Sprache ist Moskau. Und Tubal, wisst ihr alle, ist der Hauptstadt von Sibirien. Auch jetzt wird es Tubal genannt. Meshach und Tubal werden hier genannt. Und wir sollen jetzt weiterlesen. Und spricht, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will an dich kommen und du, der Fürst, bist von Rosh, Meshach und Tubal. Siehe, ich will dich herumlenken und dir einen Haken ins Maul legen und will dich aufziehen lassen mit deinem ganzen Heer, mit Ross und Mann, die alle vollgerüstet sind und sie sind ein großer Heerhaufe, die alle kleine und große Schilde und Schwerter tragen. Und dann geht es weiter und sagt, was sie, es gibt eine ganze Liste von anderen Nationen, die mit Russland marschieren wird, da in dieser letzten Zeit. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden. Am Ende der Zeiten sollst du in ein Land kommen, das dem Schwert entrissen ist, und zu dem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist, nämlich auf die Berge Israels, die lange Zeit verwüstet gewesen sind, und nun ist es herausgeführt auf den Völkern, und sie alle wurden sicher. Und was geschieht jetzt vor unseren Augen? Menschen von aller Welt ziehen wir zurück, das heißt Juden von aller Welt, ziehen zurück nach Israel. Und nur jetzt vor zwei Tagen haben wir die Nachrichten gelesen in Süddeutsche Zeitung, dass Rumänien alle jüdische Volk freigegeben hatte. Weil sie Beziehungen zum Westen haben wollen, lassen sie jetzt die jüdische Bevölkerung frei und sie dürfen jetzt nach Israel. Und sie gehen jetzt bei den Tausenden raus von Rumänien in den nächsten Tagen. Sie bereiten sich jetzt schon vor. Und überall sehen wir, wie die Juden werden sich zusammensammeln und zurück nach Israel gehen, um dass diese große Nation, diese kleine Nation stärker wird. Und wir haben schon vor vielen Tausenden von Jahren davon gelesen in Hesekiel 37, wo von dieser Prophet geschrieben hatte, das Herr Hand kam über mich, sagt in Hesekiel, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin und siehe, sie waren ganz verdorben. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. War eine gute Antwort, nicht wahr? Er sagte, Gott, du weißt besser als ich. Und er sprach zu mir, Weissage, über diese Gebeine und sprach zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen, siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Dann gehen wir ein bisschen weiter, weil er dort erklärt, wie diesen Odem jetzt reinkommen werden, dann Vers 11. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will euer Gräber auftun und heule euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus und bringe euch ins Land Israel. Zurück ins Land Israel, nicht wahr? Und ihr lest mir weiter. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich euer Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraushole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und will euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Und dann lesen wir in 21, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will die Kinder Israel herausholen aus den Heiden, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen. Und wann soll das geschehen? In der letzten Zeit. Das geschieht jetzt vor unseren Augen. Ein Zeichen vor unseren Augen, dass Jesus Christus bald zurückkommen wird. Dann lesen wir anders hier von, wir lesen weiter in 38, wie Russland jetzt gegen Israel kämpfen wird. Wir haben gesagt hier, dass sie ausgeführt werden vor aus den Völkern und sie werden alle sicher wohnen jetzt in der letzten Zeit. Jetzt weiß ich nicht, ich kann nur jetzt spekulieren, ich kann nichts jetzt hier andeuten oder ganz gewiss sagen, weil ich glaube, dass das gefährlich ist. Aber wir können schauen jetzt auf Genf. Was versuchen sie da? Sie versuchen sichere Grenzen für Israel zu bekommen, nicht wahr? Und es wird eines Tages gelangen. Ich weiß nicht, ob diese Friedenskonferenz jetzt der endgültige ist, wovon geredet wird, hier Gottes Wort vor Israel sicher wird. Aber es kann dazu führen, nicht wahr? Dass sie eines Tages sicher werden. Und wenn sie sicher sind, dann wird das geschehen, wovon geschrieben steht hier in Gottes Wort. Und was steht geschrieben? Du wirst heraufziehen und daherkommen wie ein Sturmwetter und wirst sein wie ein Wolke, die das Land bedeckt. Du und dein ganzes Heer und die vielen, vielen Völker mit dir, so spricht Gott der Herr, zu jener Zeit werden dir Gedanken kommen und du wirst auch böse sinnen und denken, ich will das Land überfallen, das offen da liegt und über die kommen, die still und sicher leben, die alle ohne Mauern da sitzen und haben weder Regel noch Tor. Damit du rauben und plündern kannst und deine Hand an die zerstörten Orte legst, die wieder bewohnt sind und an das Volk, das aus den Heiden gesammelt ist und sich vielen Güter erworben hat und in der Mitte der Erde wohnt, eigentlich in Israel. Was wird Russland jetzt suchen? Und weshalb wollen sie da kommen, um dieses Land zu übernehmen? Wir lesen hier, dass es große Reichtum in Israel geben wird. Und ich bin davon überzeugt, dass es nur am Anfang ist dort, was in Israel geschehen wird, in Bezug auf Reichtum. Und nur nach Weihnachten habe ich etwas ganz Interessantes gehört und auch gesehen auf Fernsehen, wo berichtet wurde, dass jetzt in Israel Öl gebohrt wird im Toten Meer. Und das hat mich sehr interessiert, weil nur ein paar Tage vorher hat ein Mann hier, ein Geschäftsmann hier in Deutschland, der ein sehr bedeutender Mann ist hier in Deutschland, der hat uns etwas gesagt, hat mir etwas gesagt und gezeigt, was mir wirklich zum Staunen brachte. Der hat mir eine Landkarte gezeigt, wo die verschiedenen Seen sind, die unter Erde sind hier in dieser Welt. Wo die Menschen meinen, wo das meiste Öl zu finden ist. Und dort auf dieser Landkarte hat man gemerkt, dass Israel praktisch zwischen Ägypten und Syrien steht. Und dort gibt es so viel Öl südlich von Israel und auch nördlich von Israel. Aber dann hat er etwas gesagt, das mich zum Staunen brachte. Und dann, als ich das gesehen habe am Fernsehen, bin ich wirklich zum Nachdenken gekommen. Wenn jetzt hier Israel Öl findet, dann im Toten Meer liegen sie am tiefsten Punkt von allem. Und wenn viel Öl herausgenommen wird und verkauft wird in diese ganze Welt, dann wird Ägypten auf beiden Seiten zuerst leer sein und Israel wird immer noch Öl haben. Das habe ich nie vorher gesehen in dieser Weise. Jetzt ist das wieder nur Spekulation. Seht ihr, was ich meine? Wir können spekulieren, wir können schauen und sehen, was geschieht in dieser Welt und dann so unsere Erkenntnis auch verbessern dadurch. Aber wir wollen nie endgültig sagen, dass das ist, wonach Russland kämpfen wird und wonach sie gehen wird, um Israel zu plündern. Aber wir sehen vor unseren Augen eine Entwicklung stattfinden, nicht wahr? Etwas findet statt vor unseren Augen, was uns zeigt, dass Jesus Christus bald zurückkommen wird. Sind wir dazu bereit? Dann sehen wir etwas anderes. Im Buch Daniel lesen wir etwas von einer ökumenischen Kirche. Eine Weltkirche, was große Macht finden wird in der letzten Zeit. Diese ökumenische Kirche findet statt jetzt vor unseren Augen. Und der Leiter dieser Kirche, nachdem wir weggenommen sind, sagt uns Gottes Wort, wird der falsche Prophet sein. Es wird eine Kirche, wo alle Menschen in dieser Welt an diese Richtung, Glaubensrichtung, jetzt glauben. Und wir sehen mehr und mehr, wie das jetzt zusammenkommt in unserer Zeit. Es wird uns genannt in Gottes Wort. Dann lesen wir von schweren Zeiten, Krisen, wir haben schon darüber gesprochen. Wir lesen auch von Hungersnot, Erdbeben, Pestilenz. In Afrika jetzt zur Zeit gibt es einen Hungersnot, wie es noch nie gegeben hatte, seit dem Anfang so Afrikas praktisch. Wir haben zwei verschiedene Werke in Afrika, in Kenia sowie auch im Kongo. Und wir hören immer wieder diese Berichte von Afrika, wo Tausende von Menschen einfach umkommen durch Hungersnot. Und das wird nicht besser sein, es wird schlimmer sein. Falsche Propheten werden Kraft gewinnen. Unsere Gemeinden, unsere Kirchen, unsere Universitäten, unsere Hochschulen heute sind mit diesen falschen Propheten voll. Und Jesus sagt, dass das ein Hauptzeichen wird von der letzten Zeit. Es wird viele falsche Propheten geben. Wo kann man hingehen als junger Mensch mehr, auf eine Universität hier in Deutschland, um die Wahrheit zu hören über Gottes Wort? Nirgendwo. Falsche Propheten werden Kraft gewinnen. Dann lesen wir auch, dass Weisheit zunehmen wird. Habt ihr gewusst, dass jetzt von Anfang der Zeit bis jetzt 10% der Wissenschaftler und Ingenieure so tätig waren und haben in ihrem Fach praktiziert? Das hat uns der berühmte Direktor von Radio Corporation of America, der größte Gesellschaft dieser Welt, gesagt, Dr. Engström. Er sagte, von Anfang der Zeit bis zu unserer Zeit lebten nur 10% von allen Wissenschaftler und Ingenieure praktizieren in ihrem Fach, weil jetzt in unserer Zeit 90% da sind. Jetzt. Und die Bibel sagt im Daniel Buch, dass in der letzten Zeit Weisheit zunehmen wird. Dann lesen wir auch in Gottes Wort von 10 verschiedenen Staaten, die stark werden in der letzten Zeit. Gerade bevor Jesus Christus zurückkommt auf dem Ölberg, um selbst die Regierung zu übernehmen in dieser Welt und 1000 Jahre zu regieren in dieser Welt. Nennen wir EWG, dort können wir wieder nur spekulieren. Aber es ist bestimmt der Anfang von dem, was es sein wird in dieser letzten Zeit. 10 Staaten, das ist der große Schrei jetzt hier in Deutschland und in Europa. Die sollen zusammenkommen, ein vereinigter Europa. Und die Bibel spricht davon vor 4000 Jahren. Und jetzt vor unseren Augen sehen wir diese Dinge zustande kommen. Und die Bibel sagt es, in der letzten Zeit werden diese Dinge geschehen. Jetzt gehen wir zurück zu Matthäus Evangelium, zu unserer Geschichte dort von den Jungfrauen. Zur Mitternacht aber war ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geh aus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gib uns von euer Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber hin zu den Kämmern und kauft für euch selbst. Und ich glaube, sie haben richtig geantwortet. Jede Person muss Öl für sich selbst besorgen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du musst für dich selbst alles in Ordnung bringen. Deine Mutter kann es nicht tun, dein Vater kann es nicht tun, deine Schwester, Bruder, Vater. Niemand kann es für dich erledigen. Du musst selbst die Wiedergeburt erleben. Du musst selbst Jesus als Heiland aufnehmen, sonst bist du verloren. Und dann, was lesen wir weiter? Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür war verschlossen. Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und dann haben wir eine Warnung. Und das möchte ich auch aussprechen heute Abend. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welchen des Menschen Sohn kommen wird. Und wenn du heute Abend nicht bereit bist, deinem Gott zu begegnen, oh, ich möchte sagen, wache auf, wie wir schon gelesen haben. Denn wir wissen nicht Zeit oder Stunde, wenn er kommen würde. Aber alles ist jetzt schon bereit, er könnte kommen. Heute Abend bist du aber bereit, ihm zu begegnen. Das ist die große Frage. Oh, ich hoffe, dass du wirklich Mut hast, heute Abend dich vorzubereiten, wenn du es nicht bist. Ich habe ziemlich hart gepredigt heute Abend. Aber ich habe auch zu mir gepredigt. Und die Frage neu gestellt heute Abend. Wenn Jesus Christus jetzt in diesem Augenblick zurückkommen würde, bin ich bereit? Oh ja, ich bin bereit, ihm zu begegnen als mein Heiland, weil ich gerettet bin. Aber gibt es Sünde in meinem Leben? Wie ist es bei dir? Als Gottes Kind, gibt es etwas in deinem Leben, was nicht da gehört? Was man Sünde nennt? Räum es weg, bevor es ewig zu spät ist. Mit dieser kleinen Geschichte möchte ich jetzt diese Stunde schließen heute Abend. Eine wahre Begebenheit. Ein Mann aus England berichtete diese Geschichte, was in seiner Familie geschehen ist. während des Ersten Weltkriegs. Die haben wirklich Hungersnot erlebt damals, in dieser Zeit, haben große Schwierigkeiten. Und er sagte, wir waren eine Familie mit 7 Jungs und meine Mutter und Vater. Eines Tages kam meine Mutter nach Hause, es war Samstag, mit einer Flasche Marmelade. Der Mann sagte, ich weiß nicht, wie sie das erreicht hatte oder wo sie es bekommen hatte bis zu diesem Tag, aber sie hatte es bekommen. Und an diesem Samstagabend hatte sie jedem von diesen 7 Jungs ein Stück Brot gegeben, nur mit Marmelade beschmiert. Und dann sagte sie etwas, nächsten Samstag, wenn ihr artig seid, dann werdet ihr noch ein Stück Marmeladebrot bekommen. Und nächsten Samstag auch, weil es so sparsam gebraucht sein musste. Die haben wenig gehabt. Und er sagte, er hat sich vorgenommen, wirklich artig zu sein, diese ganze Woche, dass er nächste Woche wieder etwas bekommen könnte. Und er sagte, sowas hat er nie vorher geschmeckt. Bonbons, das war nichts für ihn. Im Vergleich, was das war an diesem Tag, wo er ein bisschen Marmeladenbrot bekommen könnte. So ging es gut am Sonntag, Montag, Dienstag war es ein bisschen fraglich. Beim Mittwoch wusste er, dass er alles versäumt hatte. Er würde bestimmt kein Marmeladenbrot bekommen nächsten Samstag. Und so wusste er nicht, was er tun sollte. Er war ganz traurig darüber. Am Donnerstag kam er zufällig früher als alle anderen nach Hause. Erster Gedanke, was auf ihn zukam, war Marmelade. Marmelade. Wo könnte es stecken? Wo könnte es sein? Der ging durch alle Schränke hindurch, um diese Marmelade zu finden. Dort oben, der letzte Schrank hat es gefunden, hat es runtergenommen und nur gerochen. Oh, niemand wird es merken, wenn ich nur meinen Finger da rein tue. Das hat er auch getan. Dann hat er es noch einmal getan. Oh, der war so froh über diese Marmelade, das hat ihm so gut geschmeckt. Als er dabei war, das letzte bisschen aus dieser Flasche rauszuholen, kam seine Mutter durch die Tür. Der sagte etwas in einer Botschaft, was ich nie vergessen werde. Er sagte, ich liebte meine Mutter sehr. Aber in diesem Moment habe ich das Erscheinen meines Mutters nicht gern gehabt, weil ich meine Finger in der Marmelade hatte. Und ich frage mich heute Abend, ob es nicht etliche hier in diesem Raum gibt, die Sünde in ihrem Leben haben, die nicht in Gemeinschaft mit Gott leben. Und heute Abend, wenn Jesus Christus zurückkommen würde, würdest du dich schämen müssen, als Gottes Kind. Du sollst dein Leben prüfen heute Abend, ob alles stimmt, ob alles in Ordnung ist. Und wenn das nicht der Fall ist, bring es in Ordnung heute Abend, bevor es ewig zu spät ist. Du hast noch Zeit. Es gibt noch Gnadenzeit heute Abend. Du darfst dein Leben in Ordnung mit Gott bringen. Aber es könnte sein, dass du da bist. Das ist dir alles fremd, was wir heute Abend gesagt haben. Du hast kein Öl in deinem Leib. Du bist immer noch verloren und du weißt es. Heute Abend möchten wir dir auch behilflich sein. Wir möchten dir eine Gelegenheit geben heute Abend, dass du dein Leben in Ordnung mit Gott bringen kannst in dieser Stunde. Wir neigen uns jetzt zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen heute Abend für deine große Liebe uns gegenüber. Als wir nach Feinde Gottes waren, hast du uns so geliebt, dass du für uns gestorben bist. Wie viel mehr liebst du uns jetzt als deine Kinder? No, Herr, wir danken dir für diese Liebe uns gegenüber. Aber Herr, wir wissen, wie wir schon gehört haben, dass du auch ein gerechter Gott bist, dass du Sünde nicht leiden kannst, dass Sünde nicht in deine Gegenwart kommen kann, ohne bestraft zu werden. No, Herr, wir bitten, dass du uns hilfst, auch heute Abend unser Leben zu prüfen. Sind wir wirklich bereit, dir zu begegnen, auch wenn du heute Abend zurückkommen würdest? O Herr, wir bitten, dass diese Frage uns bis ins Tiefste hinein bewegen wird heute Abend, dass wir unser Leben vorbereiten auf dein Kommen.
Und jetzt, während wir weiter beten, möchte ich ganz, ganz offen fragen. Du sollst dich selbst die Frage stellen, bin ich bereit, meinem Gott zu begegnen oder nicht? Gibt es etwas in meinem Leben, was noch in Ordnung zu bringen ist? Wenn ja, dann möchte ich das tun heute Abend. Ich hoffe, dass das auch dein Gebet ist. Wenn das der Fall ist, möchte ich bitten, dass du deine Hand aufhebst und damit sagst du, ich möchte mein Leben in Ordnung mit Gott bringen heute Abend und ich möchte auch Hilfe haben. Ich möchte ein Gespräch unter vier Augen führen nachher und ich bin wirklich bereit, mein Leben in Ordnung mit Gott zu bringen heute Abend. Wenn du das von ganzem Herzen meinst heute Abend, es könnte sein, dass du ein Christ bist, aber du weißt, dass du nicht bereit bist, Gott zu begegnen. Oder dass du nicht ein Christ bist. Und heute Abend willst du Jesus als Heiland aufnehmen. Hebe deine Hand jetzt, wo du bist. Und dann nimm es zurück. Damit sagst du, ich möchte mein Leben in Ordnung mit Gott bringen. Und ich möchte nachher mit jemandem sprechen und Hilfe bekommen in meinem persönlichen Leben. Hebe deine Hand jetzt, wo du bist. Und dann nimm es zurück. Wir warten nur einen Augenblick. Gott segne dich. Ist jemand anders da? Kannst es wieder unternehmen. Ist jemand anders da, der heute Abend gemerkt hat, Gott segne dich auch. Jemand anders? Warte nur einen Augenblick.
Ich hebe die Hand, um zu sagen, dass Gott die Liebe ist und nicht die Angst.
Ist jemand anders auch da, heute Abend, der diese Entscheidung treffen will? Wir beten jetzt zusammen mit ihm. Herr Jesus, wir danken dir für diejenigen, die heute Abend ihre Hände gehoben haben und damit gesagt haben, sie möchten ihr Leben in Ordnung mit dir bringen. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür und bitten auch weiterhin, dass du sie segnen wirst, dass du diese ganze Versammlung segnen wirst heute Abend. Wir danken dir, dass wir wirklich keine Angst vor dir haben dürfen, es sei denn, dass unser Leben nicht in Ordnung mit dir ist, dann müssen wir Angst haben. Und Herr, wir bitten, dass du wirklich weiter zu uns reden wirst während dieser Zeit, dass dein Name verherrlicht wird in allem, was wir tun. Wir danken dir noch einmal für diese Stunde. In Jesu Namen. Amen. Wir werden eine kurze Dankversammlung haben heute Abend für diejenigen, die diese Gespräche haben wollen. Und auch wenn du nicht deine Hand gehoben hast, dann darfst du trotzdem zurückbleiben. Wir werden auf dieser Seite hier in den ersten Reihen zusammenkommen und wir möchten bitten auch, dass andere, die ein Gespräch führen können, mitkommen würden heute Abend, dass wir dann unter vier Augen euch behilflich sein können. Wenn ihr einen Weg nach Hause verpasst dadurch, dann sind wir bereit, euch auch nach Hause zu bringen. Es ist wirklich wichtig, dass ihr dieses erledigt heute Abend, dass ihr versteht, worüber es geht. Darum kommt es an heute Abend. Dass ihr wirklich versteht, was ihr tun wollt, indem dass ihr diese Entscheidung für Christus treffen. Und wir möchten jetzt ein Lied miteinander singen und damit wollen wir Schluss machen für heute Abend.